Transformationstheater, der Business-Podcast. Heute mit Gabriele Krater, Expertin für Energie- und Kartellrecht. Und natürlich den Moderatoren Markus Berghaus, Niklas Rakowski und Thomas Bachmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transformationstheaters, dem Business-Podcast für echten Wandel. Die Kollegen Niklas Rakowski und Thomas Bachmann, die normalerweise dabei sind, die grüßen aus der Hängematte, aus dem Urlaub. Ich habe heute das Vergnügen, Sie mitzunehmen auf eine Reise in ein Thema, das vielleicht technisch komplex, vielleicht auch ein bisschen trocken klingt, als es dann doch tatsächlich ist. Denn es hat gleichzeitig enorme Auswirkungen auch auf Kommunen, Versorger und Verbraucherinnen und Verbraucher, die allgemeinen Versorgungsbedingungen für Fernwärme. Kurz gesagt geht es um die Novelle der Fernwärmeverordnung. Und unter dem Titel Novelle der allgemeinen Versorgungsbedingungen für Fernwärme, Rutschbahn oder Hindernislauf für die Praxis, sprechen wir heute über die Frage, ob die neuen Regeln bzw. zumindest die Entwürfe den dringend nötigen Ausbau der Wärmewende erleichtern oder eher bremsen. Dafür haben wir eine ausgewiesene Expertin zu Gast heute und ich freue mich sehr, Gabriele Krater, Referatsleiterin für Energierecht im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Krater.
Hallo Herr Berghaus, haben Sie herzlichen Dank für die Einladung, heute mit Ihnen in diesem Podcast zu diskutieren und uns auszutauschen. Meine Hängematte ist noch eine Woche entfernt, umso motivierter bin ich, heute mit Ihnen dieses Thema zu bestreiten.
Das freut mich sehr. Vielen Dank. Wir steigen dann auch direkt fachlich ein in den Novellierungsprozess. Da interessiert, denke ich, auch viele die Frage, wo steht dieser Prozess heute nach dem Referentenentwurf vom 7. August 2024 und der überarbeiteten Fassung dann von Ende November des Jahres. Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht da politisch denn noch offen?
Also wo stehen wir? Das wüssten wir auch gerne und wir hätten auch ganz gerne eigentlich schon wieder einen neuen Entwurf beziehungsweise einen, der jetzt auch weiter gediehen ist, aber das BMWE hält sich da noch bedeckt. Es heißt nur zeitnah. Viele andere Dinge sind jetzt vorgezogen worden. Die Sommerferien in Berlin gehen zu Ende. Also wir werden hoffentlich bald etwas bekommen. Aber was ist denn politisch noch offen? Also nach den bisherigen Anhörungsrunden, die ja offen gestanden seit 2022 laufen und nicht erst seit dem letzten Jahr, sehe ich politisch eigentlich gar nichts mehr offen. Meines Erachtens oder unseres Erachtens sind alle Argumente auf dem Tisch und sind ausgetauscht. Und die letzte Fassung war nach unserer Auffassung ein ausgewogener Kompromiss zwischen dem Verbraucherschutz und den Fernwärmeversorgern. Letztere sahen dies aber komplett anders und haben ja dann in ihrer Stellungnahme im November und einem sogenannten Brandbrief praktisch einen Aufschrei durch die Szene laufen lassen. Und den konnten wir in einzelnen Punkten überhaupt nicht nachvollziehen. Die Punkte, die dann nochmal kritisiert wurden, da sind wir auch schon lange mit den Verbänden im Gespräch, die haben wir dann auch, die teilen wir auch. Aber gleichwohl hielten wir diesen Kompromiss für durchaus ausgewogen. Und meines Erachtens bringen die nächsten Anhörungsrunden nicht mehr viel, weil, wie gesagt, alles liegt auf dem Tisch und die Bundesregierung sollte jetzt einfach zeitnah eine Entscheidung treffen, also innerhalb der Ressorts, die zu beteiligen sind, und den Entwurf dann auch zeitnah dem Kabinett zuleiten, beziehungsweise dem Gesetzgebungsvorhaben oder dem Verordnungsvorhaben. Also politisch entscheiden. Also fachlich ist unsere Auffassung alles durch.
Ja, damit diese Reform dann auch endlich umgesetzt werden kann, wenn wir da nochmal so ein bisschen in die Ziele, in die Leitziele blicken. Was steht da für das BMWE ganz vorne? Ist es der Verbraucherschutz, eher die Wärmewende, Digitalisierungstransparenz? Wo liegen da aus Ihrer Sicht die Prioritäten, insbesondere auch vielleicht aus Sicht der Kartellbehörde?
Ja, das ist so ein bisschen Huhn und Ei. Also natürlich sind wir als Energieressort primär daran interessiert, dass die Wärmewende funktioniert. Uns ist aber völlig klar, gerade was die Fernwärme angeht, aufgrund der Proteste und Beschwerden, die auch bei uns täglich auf dem Tisch landen, dass es ohne den Verbraucherschutz nicht geht, weil wir brauchen, um diese Wende hinzubekommen, einen gesellschaftlichen Konsens. Und dafür braucht es verbraucherschützende Rechte. Und das heißt, wir brauchen beides im Gleichgewicht. Und es muss nämlich auch die Preisgünstigkeit eine Rolle spielen. Es kann nicht nur um die Investitionssicherheit der Unternehmen gehen. Und beides ist in Einklang zu bringen, das ist in der Tat nicht leicht. Das haben wir ja in den Anhörungsrunden auch gemerkt. Aber die Bundesregierung muss jetzt auch die politischen Prioritäten setzen, weil nur so kommen wir weiter.
Jetzt haben Sie da ja praktisch den Titel unserer heutigen Sendung so ein Stück weit schon damit umrissen. Wie ist denn Ihr Zwischenfazit? Ist die Novelle eher eine Rutschbahn oder ein Hindernislauf für die Fernwärmeversorger und auch für die Behörden selbst vielleicht?
Also für die Behörden spielen da ja weniger eine Rolle, weil es sich ja um einen Rechtsrahmen handelt, der das Vertragsverhältnis zwischen den Versorgern und den Verbrauchern regelt. Die Behörden haben da erstmal nicht so viel mit zu tun. Meines Erachtens ist es dann eher eine Frage, ob die Novelle Rutschbahn oder Hindernis ist unter den beiden genannten Aspekten, nämlich die Investitionen des Versorgers, wie sind die gesichert? Wird es dann Rutschbahn oder Hindernis? Mhm. Beziehungsweise wie motiviert sind die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Fernwärme anzunehmen, beziehungsweise bei dieser zu bleiben? Auch das kann ja Hindernis sein, und aber genauso gut Rutschbahn. Also hohe Akzeptanz kreiert hohe Nachfrage. Die hohe Nachfrage muss aber Transparenz und Finanzierbarkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher haben.
Das ist, glaube ich, ganz der entscheidende Punkt bei diesem Thema. Und da wird es ja auch zunehmend durchaus immer schwieriger, auch für die Energieversorgungsunternehmen, die großen Investitionen, die man da stemmen muss, dann tatsächlich in die Finanzierung zu kommen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit, VSME und Co., das spielt ja auch alles mit da rein, ne, und kann eine Finanzierung da dann ja auch erleichtern, wenn man einen Nachhaltigkeitsbericht hat mit Zinsvorteilen. Aber das Ganze ist schon tatsächlich ein Stück sehr anspruchsvoll und bedingt tatsächlich erstmal auch dafür, eine geeignete Lösung zu finden. Wenn wir jetzt in die Kerninhalte des Entwurfs ein Stück weit reingucken und die erweiterten Veröffentlichungspflichten dann mal aufgreifen, wie sehen Sie das? Reicht da mehr Transparenz allein, um Marktmacht zu kontrollieren, oder braucht es da darüber hinaus auch eine Preisregulierung, wie es die Monopolkommission ja vorschlägt?
Also für die Marktmachtkontrolle, also für die Sicherung des in dem Punkt nicht unbedingt vorhandenen Wettbewerbs, eben halt über die Preishöhenkontrolle, reicht uns Behörden ja der Rahmen des Wettbewerbsgesetzes. Die Veröffentlichungspflichten dienen deshalb in erster Linie den Verbraucherinnen und Verbrauchern, deren Akzeptanz bezüglich der Preise durch bessere Nachvollziehbarkeit. Das ist ja immer wieder die Frage, was sind das eigentlich für Formeln, was liegt dahinter? Da kriege ich ja keinen Kopf dran. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich in Tesla die Motorhaube öffne, kriegt er auch keinen Kopf dran. Ne? Also deswegen kann ich ihn trotzdem fahren. Also man muss sich auch mal fragen, wie unkomplex muss etwas sein, denke ich auch. Und es ist aber in der Tat so, dass diese Veröffentlichungspflichten mittlerweile absoluter Standard sind, auch nach EU-Vorgaben. Und wir sehen es jetzt wieder in der Novelle des ENWG. Dort werden auch wieder EU-Vorgaben für Verbraucherinnen und Verbraucher umgesetzt. Und zwar sowohl für Gas, Strom und für Wasserstoff. Da die Fernwärme aber hinaus definiert worden ist aus dem Begriff der Energieversorgung, wird sie davon nicht erfasst. Dann hätten wir das Thema nämlich schon gar nicht mehr in der AVB Fernwärme V. Aber ich halte es trotzdem auch aus Effizienzgründen für wichtig, dass, oder für sinnvoll, dass die Veröffentlichungspflichten für alle Energieträger gleich laufen. Also definitiv. Es bringt ja nichts, wenn man gucken muss, jetzt mache ich Strom, dann muss ich das und das berücksichtigen, bei Gas was anderes, bei Wasserstoff erstmal gar nichts. Also die Fernwärmeversorger würden sich eigentlich auch einen Gefallen tun, wenn sie zusehen, dass alles gleich läuft. Dann haben sie da eine Anlage dran und fertig ist der,
absolut,
ist die Laube. Ja. Ja. Und dann habe ich auch in einer Stellungnahme gelesen eines Verbandes bei der letzten Fassung, dass es nicht umsetzbar sei, eine barrierefreie Internetseite hinzubekommen. Wo ich dann sagen muss, also will man sich tatsächlich seitens der Verbände für Fernwärmeversorgung daran abarbeiten und das sich an der Stelle verkämpfen und eine Verordnung deswegen nicht für zustimmungsmöglich halten? Und oder sagt man sich, okay, um eben meine Investitionssicherheit hinzubekommen, muss ich vielleicht ein paar andere Sachen, die ich nicht so toll finde oder die nicht so ganz in mein Kerngeschäft passen, mitnehmen. Und echt, ehrlich gesagt, ein Versorger, der keine Internetseite hinbekommt, keine barrierefreie, da weiß ich auch gar nicht, ob der Fernwärmeversorgung hinbekommt. Also es wundert mich einfach ein bisschen, dass man auf der Ebene diskutiert, muss ich offen gestehen.
Bin ich völlig bei Ihnen, zumal der Anspruch hinsichtlich Barrierefreiheit ja nicht durch die Fernwärme gekommen ist, sondern durch ganz andere Vorgaben, die es umzusetzen gilt. Ja, das muss jeder, der eine Homepage da auch professionell betreibt, ja sicherstellen, dass er eine barrierefreie Internetseite hat. Also ich finde die Vermengung an der Stelle auch sehr, sehr merkwürdig, teile da Ihre Sichtweise durchaus, ist von der Argumentation schon ziemlich sportlich, das auf die Schiene zu bringen. Wenn man in die Preisänderungsklausel mal guckt, was würde sich denn da aus Ihrer Sicht ändern bei Kosten versus Marktelement, Indexwahl, vielleicht auch die Fuel-Switch-Klauseln? Können Sie da schon was zu sagen?
Nein, gar nicht. Also wir wissen ja nicht, für was sich jetzt entschieden wird. Wir kennen ja nur die unterschiedlichen Auffassungen zu den verschiedenen Gewichtungen und also wir wären also auch nicht unbedingt begeistert von oder überzeugt von einer Übergewichtung des oder höheren Gewichtung des Marktelements, weil das kann natürlich in Hochpreiszeiten auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern völlig auf die Füße fallen. Mhm. Also wir denken schon, der Safe Harbor könnte die 50%-Regelung sein, die 50-50-Lösung, weil alles hat in der ein oder anderen Gewichtung Vor- und Nachteile. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die, wie das BMWE das dann letztendlich formulieren wird. Die Frage ist ja auch, es ging auch nochmal um CO2-Bepreisung und Ähnliches. Wir werden sehen.
Ja, okay. Also ist leider dazu noch, sagen wir mal, jede Festlegung, jede Ausrichtung so ein Stück weit offen. Müssen wir weiter geduldig drauf warten, bis wir dann die finalen Festlegungen haben. Was es aber ja schon gegeben hat, die BGH-Rechtsprechung, gibt es da aus Ihrer Sicht Lehren, die man für die behördliche Praxis draus ziehen kann?
Ja, es ist immer sehr gefährlich, in der behördlichen Praxis oberste und obere Gerichtsentscheidungen zu ignorieren. Das kann man versuchen, aber das führt nicht zum Erfolg, sondern zu mehr Arbeit. Deswegen müssen behördliche Entscheidungen ja auch grundsätzlich gerichtsfest sein oder sollten das. Insbesondere, wenn es um BGH-Entscheidungen geht, die man ja gar nicht so schnell aus dem Feld schlagen kann. Das heißt also zum Beispiel, dass wir bei den Entscheidungen grundsätzlich Gerichtsentscheidungen berücksichtigen. Und bezüglich der wettbewerbsrechtlichen Überprüfung der Preisgleitklauseln ist ja auch zu berücksichtigen, dass das lange Zeit kartell- und wettbewerbsrechtlich gar nicht im Fokus stand, sondern man sagte, das sollen die Zivilgerichte machen, weil man sagte, das gehört nicht in den Aufgabenkatalog einer Kartell- oder Wettbewerbsbehörde. Und erst seit der Meta-Entscheidung, Sie erinnern sich vielleicht, da ging es um Datenschutz, da war also auch die Kontroverse, ob der Datenschutz eigentlich im Wettbewerbsrecht Berücksichtigung finden muss. Der EuGH hat dies bejaht. Und hat somit auch, sagen wir mal, in anderen Bereichen die Wettbewerbsbehörden motiviert, diese auch noch mit in die wettbewerbliche Prüfung zu ziehen. Und wir alle wissen, dass das Bundeskartellamt sich dann auch ein Herz gefasst hat und einige Fernwärmeversorger jetzt in die Überprüfung ihrer Preisglättklauseln gekommen sind. Und das Ergebnis ist noch offen. Wir wissen auch nicht mehr als das, was in den Pressemitteilungen steht. Und das wird aber sicherlich dann auch die Basis sein, wie wir als Landeskartellbehörden dann zukünftig mit Preisglättklauseln umgehen. Wobei das eine schließt das andere nicht aus. Jeder kann seine Preisgeldklausel auch zivilgerichtlich überprüfen lassen. Es ist natürlich billiger, aber auch nicht unbedingt schneller, wenn die Kartellbehörden das machen. Aber das wäre natürlich für uns ein Maßstab, selbstverständlich.
Ja, also ist absolut ein spannendes Thema an der Stelle. Da können wir, glaube ich, alle auch auf die Zukunft gespannt sein, welche Entwicklungen wir da sehen. Ein weiteres spannendes Feld ist sicherlich auch die Frage der Vertragslaufzeiten, was ja auch kontrovers diskutiert wird. Kürzere Erst- und Folgelaufzeiten sollen ja den Verbraucher binden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich dann fürs Unternehmen auch Investitionen absichern, weil man einen höheren eingehenden Umsatzerlösfluss dann hat, also auch Liquidität generieren kann und damit Investitionen tätigen kann. Wo sehen Sie denn den richtigen Kompromiss an der Stelle?
Ja, das haben wir intern sogar sehr kontrovers diskutiert im Hinblick auf die Regelung des 32. weil der da unterschiedliche Versionen vorsah, im Sommer wie im November. Und da muss ich immer ein bisschen auf meinen Spickzettel gucken, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Das führte dann halt auch zu dieser Kontroverse. Und wir haben uns dann letztendlich entschieden, die Sommer-24er-Regelung eigentlich ganz gut zu finden. Die sah nämlich vor, dass die Laufzeit von Versorgungsverträgen bei neu hergestellten Hausanschlüssen oder bei wesentlicher Erhöhung der vereinbarten Fernwärmeleistung 10 Jahre beträgt und in allen anderen Fällen höchstens 5 Jahre. Und der November-Entwurf hingegen sah für alle Anschlüsse eine Laufzeit von 10 Jahren vor. Und wir hatten Konsens, dass die Regelung aus Sommer 24 zu befürworten ist. Der alte nicht veränderte Netze nur eine Laufzeit von 5 Jahren erhalten hatten. Also es muss möglich sein, nach der erstvertraglichen Zeit möglichst schnell auszusteigen. Also hatten wir Konsens. Erleichtert werden sollten die Kündigungsmöglichkeiten nach Ablauf der Erstlaufzeit in diesem Punkt. Und das war dann der richtige Kompromiss, weil wir auch die Auffassung vertreten haben, dass Verbraucherinnen, die sich dann mit einer Wärmepumpe und einer Photovoltaik bereits dekarbonisiert haben, auch eben halt aus der Fernwärme aussteigen müssen, die eventuell noch nicht dekarbonisiert ist und nicht zwingend dann in der Fernwärmeversorgung bleiben müssen. Weil das konterkariert ja auch das Ziel der Dekarbonisierung. Also das Ziel ist ja nicht, Fernwärmeversorgung im fossilen Bereich zu sichern, sondern die Fernwärmeversorgung wird ja deswegen nach vorne geschoben, weil man der Auffassung ist, dass man da die fossilen Energieträger möglichst schnell rausdrängt und damit eben halt dekarbonisieren kann. Ich hatte allerdings Bedenken, und das ist ja so eine kleine juristische Arabeske, ne? Also die schlimmen Sachen stehen ja vorne in der Definition, wie ich eben schon mal erwähnt, und hinten in den Übergangsregelungen. Muss man immer ganz vorsichtig sein, wenn schnell überlesen, ach, das ist ja nicht wichtig. Ja, denkste, also immer das Lesen im Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, weil ich nämlich die Auffassung vertreten habe, dass jetzt 32 aufgrund der Übergangsregelung nur für Neuanschlüsse Anwendung gefunden hätte, und zwar Neuanschlüsse, die nach der Übergangszeit entstanden wären.
Ja.
Und die Übergangszeit war circa 1,5 Jahre. Und wenn man das denkt, was passiert, das meiste wird in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren passieren. Das wären dann alles Altanschlüsse gewesen, die unter die alte Regelung gefallen wären. Also kein Ausstieg möglich und nicht unter die neue Regelung. Also das fand ich ein bisschen tricky. Wir haben da lange darüber diskutiert, ob das tatsächlich so gemeint ist oder nicht, und hatten jetzt in der Länderanhörung auch um Klarstellung gebeten. Und jetzt müssen wir mal sehen, was letztendlich dabei rauskommt. Aber ich kann nur darauf hinweisen, also vorne Definition lesen und hinten die Übergangsregelungen, da erlebt man auch manchmal die ein oder andere Überraschung.
Ja, schönen Dank dafür für die gute, ausführliche Darstellung dieses Themas. Frau Krater, bevor wir mit dem Fragekatalog weitermachen, kommt mir eine Frage an der Stelle. Inwiefern aus Ihrer Sicht die Abtrennung von Hausanschlüssen für Fernwärme oder Gas vom Versorger durchaus mit Kosten belegt werden kann? Gibt ja aktuell letztendlich auch die Beispiele. Oder ob hier eine andere Lösung gefunden werden muss für Kunden, die sagen, wir wollen autark werden, wir gehen in die Investition, wir holen uns eine Wärmepumpe, wir haben PV. Da ziele ich so ein bisschen ab auf eine Gemengelage, wo es durchaus ja auch durch die Medien gegangen ist, dass eben Bürgerinnen und Bürger, die sich so aufgestellt haben, plötzlich ganz erschrocken waren, wenn dann der Versorger ankam und gesagt hat, so, jetzt wird aber nochmal ein Betrag fällig. Wie sehen Sie das?
Also da könnte man als Wettbewerbsbehörde, je nachdem wie hoch dieser Betrag ist, auch gleich einsteigen und sagen, das, was du da machst, ist prohibitiv. Also weil auch da ist der Fernwärmeversorger ja Monopolist. Und wenn es dann darum geht, Ausstiege zu verhindern oder Vertragsstrafen vorzusehen, die also letztendlich das, was der Verbraucher möchte, also den der Wettbewerb möchte, zu konterkarieren, kann man natürlich als Wettbewerbsbehörde auch einschreiten. Die Frage ist auch wieder hier deswegen die Höhe, die dahinter liegt bei der Kappung. Also wenn man angeschlossen wird, muss man ja auch bezahlen, und dann hat man ja auch tatsächlich eine Leistung. Das hat man nicht, wenn man davongenommen wird. Und dann ist es wieder die Frage, wollen man das vielleicht mal ordnungspolitisch betrachten? Also wenn ich möchte, dass ich die Dekarbonisierung und eine dezentrale Energieversorgung habe, dann macht es eigentlich Sinn, dass die Kosten entweder beim Versorger bleiben oder ja umgelegt werden können in irgendeiner Form. Dann macht das Sinn, damit die Leute wirklich völlig frei entscheiden können, ich gehe raus oder ich gehe nicht raus. Den Fernwärmeversorger immer noch mit zusätzlichen Kosten, Standards und Bürokratie zu überziehen im Hinblick auf das, was wir von denen erwarten und auch verlangen seitens der Politik, finde ich auch schwierig. Aber so die Stilllegung einer Leitung muss ja gesichert werden und alles kostet halt. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich tendiere tatsächlich eher dazu, dass man das nicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern überhelfen sollte, sondern in irgendeiner Form vielleicht der gesellschaftlichen oder nochmal auf die Preise umlegen. Auch schwierig, dann tragen es immer nur die drin bleiben. Aber wir werden ja dieselbe Diskussion bei den Gasanschlüssen auch haben.
Ja, genau.
Also bei den Gasleitungen. Genau. Und da haben wir die Diskussion ja auch. Also ich denke eher, dann sollte man diese Kosten sozusagen seitens des Staates übernehmen.
Ja, schön.
Aber das ist wirklich ein Disclaimer, meine Meinung dazu, aber das können alle anderen auch anders sehen, ja.
Schönen Dank für die persönliche Meinung dazu. Ganz herzlichen Dank. Sie hatten eben auch dargestellt, so ein bisschen die Situation der unterschiedlichen Sichtweisen, möglicherweise Bund, Länder. Wenn man auf die Kompetenzverteilung mal dashaut, wie verzahnen sich denn die Bundeskartellamt Pilotverfahren und die Missbrauchsaufsicht der Landeskartellbehörden, speziell in NRW, dann nach oben?
Ja, also wir haben einen regelmäßigen Austausch aller Kartellbehörden des Bundeskartellamtes und der Kartellbehörden der Länder mindestens zweimal im Jahr, allgemeiner Natur. Und bei Bedarf, insbesondere bei Fernwärme, haben wir uns auch schon öfter mal zusammengeschlossen, weil dieses Thema natürlich immer dringlicher wurde für die Wettbewerbsbehörden. Und wir sind in einem sehr guten Austausch. Wir sind in einem qualitativ hochwertigen Austausch, insbesondere mit dem Bundeskartellamt, das dort mit hoher Expertise unterwegs ist. Wir greifen sehr, sehr gerne darauf zurück. Auf der anderen Seite ist es auch so, also wir müssen uns insbesondere als NRW überhaupt nicht verstecken, was das Thema angeht. Auch wenn wir nicht längst diese Mann- oder Frau-Stärke haben, die sich dort findet. Aber gerade deswegen sind wir oft im Austausch. Und es wird auch so sein. Also wir machen ja momentan die Sektoruntersuchung der Fernwärmepreise 21 bis 24. Und die Erfahrungen, die wir daraus ziehen, werden wir selbstverständlich den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern und auch dem Bundeskartellamt mitteilen. Genauso wie das Bundeskartellamt uns die Ergebnisse der Prüfung der Preisgeldklauseln zur Kenntnis geben wird, weil das wird ja dann wiederum der Maßstab sein, wenn wir jetzt verstärkter einsteigen würden, den wir dann nehmen, um weitere Prüfungen durchzuführen. Und es ist auch so, dass wir natürlich aufgrund der Sektoruntersuchung momentan oder mittlerweile sehr viel Transparenz haben, was die Fernwärmeversorgung in NRW angeht und natürlich auch bezüglich der Preisgleitklauseln. Und auch da werden wir sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch in den bilateralen Austausch gehen mit dem Bundeskartellamt. Das sehen wir schon, ja.
Super. Jetzt hatten wir eben ja auch schon kurz mal so ein bisschen auf die Preisaufsicht in der Praxis geblickt. Sie hatten gerade auch schon so das ein oder andere dazu mit angerissen und skizziert. Welche Werkzeuge stehen denn der Kartellbehörde NRW heute zur Verfügung, um überhöhte Fernwärmepreise zu sanktionieren? Und wie würden diese sich durch die Novelle denn verändern?
Also die Instrumente bleiben die gleichen. Also das ist ein Instrumentenkasten, wenn man sich mit dem mal beschäftigt, den wir da haben, also der durchaus wehtun kann, also den Unternehmen. Und ich packe den eigentlich relativ ungern aus. Es war auch bislang selten nötig, weil wir immer eine Lösung finden. Weil man muss ja auch vorstellen, wir sitzen ja alle in einem Boot. Wir wollen alle ein und dasselbe, eine versorgungssichere, preisgünstige Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist sicherlich ein bisschen was anderes, als wenn man da mit Google oder so unterwegs ist. Aber die Instrumente sind natürlich haben ganz anderen rechtlichen Rahmen. Die sind ja nicht energierechtlicher Natur, die sind ja allgemein wettbewerbsrechtlicher Natur. Und das können in der Preismissbrauchskontrolle die sogenannten Abstellungsverfügungen sein. Das heißt, auf gut Deutsch, sieh zu, dass du deine Preise runterkriegst, und zwar flott, so wie es im Bescheid steht. Oder man macht eine Zusagenentscheidung, da hat man noch ein bisschen mehr Verhandlungsspielraum, dass man vielleicht sagt, okay, da ist noch eine Zeitschiene drin oder ähnliches. Das ist so eine Art Kompromisslösung, auch zum Beispiel, um zu vermeiden, dass man noch großartig in intensivste Prüfungen, die viel Zeit, Geld und Ressourcen binden, auf beiden Seiten einsteigen zu müssen. Und das Gleiche ist ein sogenannter öffentlich-rechtlicher Vertrag, den wir eigentlich ganz gerne haben und auch öfter schon mal angewendet haben. Und da ködere ich Versorger immer mit dem Argument, na, das ist etwas, was ich nicht veröffentlichen muss. Also ich muss, wenn ich eine Missbrauchsverfügung erlasse oder wenn wir eine Zusagenentscheidung uns einholen, wird das veröffentlicht im Bundesanzeiger. Und dann ist es sozusagen amtlich, und so ein öffentlicher rechtlicher Vertrag, den macht man und der bleibt dann erstmal in der Akte.
Sehr angenehm.
Der ist sehr beliebt, in der Tat. Und das nutzen wir in der täglichen Arbeit und das werden wir auch weiterhin nutzen. Allerdings, wenn wir jetzt neue Vorgaben bekommen, also inhaltlicher Natur, dann ändert sich natürlich was. Dann würden wir zum Beispiel die Vorgaben für die Vertragslaufzeiten, Anschlussleistung, Preisklauseln und die Gewichtung vom Markenkostenelement, die werden wir dann natürlich dann berücksichtigen, weil das ist ja dann der Maßstab. Wir müssen uns ja nach Recht und Gesetz, an Recht und Gesetz halten und das ist ja dann Recht und Gesetz und das wird dann in der Entscheidung berücksichtigt.
Ja, schönen Dank. Wenn man so ein bisschen auch nochmal in Richtung Daten, Transparenz und so blickt, dieser Data-First-Ansatz, bekommen die Behörden mit den neuen Transparenzpflichten auch eine gewisse Datentiefe, die sie für die systematischen Screenings dann brauchen, oder ist das ein komplett falscher Ansatz?
Nein, das ist sicher nicht falsch, weil der geht ja in Richtung Verbraucherschutz und dafür ist es wichtig. Also da sind wir wieder bei der Akzeptanz und dass wir ja auch möchten, die Politik ja möchte, dass die Fernwärme entsprechend angenommen wird, um die Transformation hinzubekommen als Teil der Transformation. Die Daten, die wir brauchen, können wir uns ja auch holen als Wettbewerbsbehörde im Rahmen unserer Zuständigkeit, im Rahmen unserer Tätigkeit. Mhm. Und insofern ist das eigentlich letztendlich gar nicht so kriegsentscheidend für uns. Es ist natürlich einfacher. Also wenn die Daten auf dem Tisch liegen, also auch auf dieser Transparenzplattform, ist natürlich das Erste, was ich mache, ich gucke da, was da für Daten vorliegen. Unsere Sektoruntersuchung wird uns auch eine Menge an Daten bescheren. Wir haben insgesamt 5200 Datensätze, die es auszuwerten gilt. Und das ist sicherlich eine flächendeckend sehr transparente Geschichte, die wir dann nachher in NRW haben. Und insofern brauchen wir das nicht unbedingt, um unsere Arbeit zu machen. Aber wir halten es für absolut sinnvoll und da halte ich ja auch die Fahne hoch, wie ich eben gesagt habe, dass die Fernwärmeversorger möglichst transparent sind, um die Akzeptanz zu erhöhen und die Nachvollziehbarkeit. Das Schlimmste, was man machen kann, ist als Versorger nicht erreichbar zu sein und dann auch nicht richtig zu erklären und dann auch noch zu sagen in den Diskussionen, ja, aber wenn ich es erkläre und wenn ich dann noch eine Anlage an die Rechnung packe, das verstehen die ja sowieso alle nicht. Also das finde ich nicht den richtigen Umgang mit Kundinnen.
Nee, das ist sicherlich auch selbstkritisch durchaus gesagt noch ein Punkt, wo viele Energieversorger, Stadtwerke, gerade die mittleren, kleineren, aber ich glaube auch die ganz großen durchaus noch Nachhol- und Verbesserungsbedarf haben. Da müssen die Prozesse auf der einen Seite passen, die Systeme müssen hin und dann müssen die Kolleginnen und Kollegen, die da ganz, ganz vorne im Kontakt mit den Kundinnen und Kunden stehen, glaube ich auch noch ein Stück weit stärker die so behandeln, wie sie selbst behandelt werden wollen als Kunden. Ich glaube, dann kommt man schon ein Stück weit auch nach vorne. Aber die Kritik, die Sie da nochmal so platziert haben, kommt, glaube ich, bei dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin sicherlich mit an. Und man weiß, worauf Sie abzielen. Gucken wir da nochmal ein Stück auch nach vorne. Ein kleiner Ausblick vielleicht auch über den Tellerrand, über die Grenzen. Wie stehen Sie denn zu dem Price Cap Modell analog Dänemark Niederlande, dass die Monopolkommission ja auch ins Spiel gebracht hat? Wäre für Sie so eine Preisregulierung light hier bei uns denkbar oder ist das eher für Dänemark und die Niederlande?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat Dänemark ein Netz, für das dieses Price Cap Modell gilt. Also ich habe eben von der Anzahl der Datensätze gesprochen. Das hängt natürlich nicht nur damit zusammen, dass wir den langen Zeitraum gewählt haben, sondern wir haben ja unglaublich viele Versorgungsnetze. Und jedes Netz ist anders. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und das ist ja auch immer das Erste, was die Versorger sagen, wenn die durch die Tür kommen. Ja, wir sind mit nichts zu vergleichen. Ne? Also um schon mal den Vorwurf des Preishöhenmissbrauchs dann aus dem Feld zu schlagen. Natürlich, es gibt immer was man miteinander vergleichen kann. Also wir versuchen das ja auch. Aber ich denke mir das ist natürlich ein Modell, über das es nachzudenken lohnt. Die Frage ist, passt es? Das muss man sich ja immer überlegen, bevor man dann auf dem falschen Bein Hurra schreit. Und wir haben halt die Befürchtung, mit einer zu niedrig angesetzten Obergrenze die Marktaustritte riskiert würden. Und eine Obergrenze läuft Gefahr, als Orientierungspunkt nach oben hin zu dienen, nach dem Motto, ach, ist ja wunderbar, bis dahin können wir gehen und dann haben wir noch ein bisschen mehr Gewinn Und deswegen sind wir nicht ganz davon überzeugt. Außerdem haben wir einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Wir müssen ja immer das Price Cap dann ermitteln. Zu welchem Zeitpunkt machen wir das? Und das wird ja auch mit Sicherheit immer wieder kritisiert werden. Ja, ihr habt ja zur falschen Zeit oder ihr habt zu früh oder zu spät das Price Cap gesetzt. Was wir uns eher vorstellen könnten, ist so eine Art Price Benchmark, eben halt auch nach entsprechenden vergleichbaren Parametern geclustert, so ähnlich wie wir das momentan in der Sektoruntersuchung machen mit Netzlänge, Primärenergie und anderen. Und das wäre vielleicht für eine detaillierte wettbewerbsrechtliche Überprüfung vorstellbar. Das Bundeskartellamt hat ja so ein Drei-Stufen-Modell oder so drei Säulen ins Feld geführt, nämlich einmal eine zivilrechtliche Überprüfung, dann natürlich auch eine wettbewerbsrechtliche und so eine Art Regulierung light. Also von der Regulierung wären wir auch nicht überzeugt, weil das auch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Und auch da haben wir eine hohe Zersplitterung, nicht nur in den Netzen, in der Anzahl der Netze, das könnte man bei Strom und Gas ja auch sagen, aber wir haben ja auch keine homogenen Güter in dem Bereich. Also wir suchen natürlich auch nach einer möglichst effektiven und einfachen Lösung, aber vom Price Cap sind wir nicht überzeugt.
Ich finde das spannend mit dem Preisbenchmark. Gibt es da so ein Stück weit die positiven Erfahrungen aus dem Wasserbenchmark, die man da auch vielleicht sieht und dann in der Fernwärme analog so dann auch nutzen möchte? War das so ein bisschen der Impuls dabei?
Der Reflex ist in NRW natürlich besonders groß, weil das bei uns ja auch tatsächlich super funktioniert. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ich hoffe, die anderen in NRW, die Wasserversorger, sehen das auch so. Aber ich denke schon. Und es dient ja auch primär, der Wasserbenchmark dient ja dazu, dass die Unternehmen sich miteinander vergleichen und sehen, wo gibt es Effizienzen, was kann man besser machen oder Ähnliches, was gibt es für Alternativen. Das hat also für die Unternehmen selber einen Wert. Und natürlich liegt dann der Gedanke nahe, können wir das nicht einmal für Fernwärme probieren. Es ist ja so ein bisschen angelehnt, die Sektoruntersuchung, dass wir so Parameter bilden. Das ist sehr, sehr grob. Aber es hat bei der letzten Sektoruntersuchung gezeigt, dass es eigentlich auch gar keine schlechte Unterteilung ist, also mit der Netzlänge, der Primärenergie und der Erzeugung. Das liegt nahe, dass wir darüber nachdenken. Und ich weiß nicht, ob wir da mal die Zeit und die Muße haben, das etwas zu vertiefen. Wir schauen mal.
Ja, klasse. Würde mich freuen. Die Überprüfung von den Vorgaben, auch hinsichtlich der gesetzten Vergleichswerte, vielleicht, wenn man da so in den Praxischeck blickt, stellen wir uns vor, wir haben da 3 Monate nach Inkrafttreten. Welche Early Warning Indikatoren würden Sie denn monitoren, um Erfolg oder Scheitern der Novelle dann messbar zu machen?
Also es sind ja langfristige Investitionen. Also bestimmte Dinge kann man ja tatsächlich erst nach 3, 5 Jahren feststellen. Also was zum Beispiel die Infrastruktur angeht. Insofern braucht man sich da, glaube ich, nicht unbedingt zu beeilen mit einem Monitoring. Was ich sehr genau beobachten würde, ist zum Beispiel, inwiefern die verbraucherschützenden Regelungen umgesetzt sind. Das ist kein Hexenwerk, das ist keine Raketenwissenschaft. Ich verlange von keinem Versorger, dass er das einen Tag nach Inkrafttreten alles auf der Homepage hat. Mhm. Aber so sukzessive nach und nach sollte dies dann doch gelingen. Also das wäre mir wichtig, eben halt auch, um diese Transparenz und die Akzeptanz herzustellen, die wir absolut für wesentlich halten in diesem Kontext. Aber alles andere, es kommt ja auch darauf an, welche Investitionen sind vorher da gewesen, welche Maßnahmen hat man. Hat man ein großes Netz, hat man ein kleines Netz, hat man ein Netz, das verschiedene Werkstoffe in den Leitungen hat, hat man ein Netz, das noch ausgebaut wird. Mhm. Also oder hat man ein Netz, das gerade dekarbonisiert wird? Was soll ich denn da monitoren? Also das sind langfristige Dinge, die es zu beobachten gilt, meines Erachtens.
Super. Also da glaube ich, ist die Zeitschiene dann auch sehr freundlich für die Versorger auch an der Stelle mit. Das heißt, man muss nicht direkt am Anfang schauen, welche Dinge gibt es da zu monitoren und zu berichten, sondern gerade mit den Beispielen, die Sie gebracht haben, dann herzugehen und das auf eine mittelfristige Schiene zu setzen, erleichtert da, denke ich, auch die Weiterentwicklung ein Stück. Damit wären wir, glaube ich, auch schon durch dieses sehr spannende Thema ganz intensiv durch. Also ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für die vielen spannenden und sehr detaillierten Schilderungen auch dazu. Man merkt, wenn das die Richtige dann vorbringt, dann wird so ein trockenes, komplexes, vielleicht auch langweilig wirkendes Thema ganz, ganz spannend. Ich glaube, das geht auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so. Kommen wir so ein bisschen zum Wrap-up, um das Ganze vielleicht dann noch ein bisschen hübsch wie ein Geschenk zu verpacken. Welchen Aspekt sollten denn Versorger und Kunden trotzdem schon heute auf dem Radar haben? Also vielleicht so ein bisschen gedacht als Fortsetzung des Satzes, eine Sache, die im Verordnungstext nicht steht.
Wir sind keine Gegner, sondern sitzen alle in einem Boot. Wir haben also auch die Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Ziel, klimaschützend unterwegs zu sein. Also das würde ich einfach ungeschützt auch mal sagen. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hat verstanden. Und Dekarbonisierung und Klimaschutz können nur gemeinsam erreicht werden und nicht gegeneinander. Und dann ist das ein Geben und ein Nehmen.
Definitiv.
Also das wäre mir wichtig.
Ja. Ja, da sehen wir ja leider bundespolitisch auch Entwicklungen, die in die vielleicht auch wieder dann falsche Richtung gehen. Aber wir sind ja hier keine politische Diskussionsrunde. Insofern lasse ich das als Äußerung meinerseits und gucken wir nochmal ein Stück weit auf die Gruppen, die Sie gerade genannt haben. Gibt es da eine Erwartungshaltung ihrerseits Richtung Stadtwerke, Kommunen und Verbraucherverbänden, damit die Novelle wirklich Wirkung entfalten kann? So ein bisschen haben Sie es ja gerade schon gesagt, aber vielleicht nochmal in der Breite.
Ja, ich habe festgestellt, dass ich nicht nur bei der Diskussion über die AVB-Fernwärme mittlerweile ein Störgefühl entwickelt habe bei den Reaktionen auf sämtliche Vorschläge, die bei diesen multiplen Problemlagen, die wir haben, gemacht werden. Also diese grundsätzliche Haltung, nein, geht nicht oder nein, ich bin dagegen. Und mir fehlt der Fokus darauf, was geht. Ja, also man muss sich doch ein Ziel vor Augen führen und dann sagen, das kann man auf verschiedenen Wegen erreichen. Und diese verschiedenen Wege sind gegeneinander zu stellen und miteinander zu diskutieren und miteinander in Einklang zu bringen. Und eigentlich sehe ich momentan oder Stellungnahmen, Pressemitteilungen, Statements sind geprägt von Ablehnung, weil zu teuer, zu bürokratisch, technisch nicht umsetzbar etc. etc. Ich würde mich sehr über einen konstruktiven, kritischen Ansatz freuen, der deutlich adressiert, was ist denn möglich oder was ist anders möglich? Und wir können hier über alles reden. Ein gemeinsames Voranschreiten mit dem festen Ziel im Auge, den Klimaschutz sozialverträglich voranzubringen und dabei die Versorgungssicherheit und die finanziellen und sonstigen Rahmenbedingungen voranzubringen, sozialverträglich voranzubringen, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig und ist meines Erachtens unbedingt zu berücksichtigen. Also wenn ich das noch einschieben darf, diese Woche war ich auf einer Veranstaltung unseres Sozialministeriums und da geht es um sozialverträglichen Klimaschutz. Eine hochspannende Diskussion hat sich an zwei Vorträgen angeknüpft, die dieses Thema in den Fokus rückt. Wie will man das umsetzen? Will man das im Rahmen der Sozialversicherungssysteme machen? Macht man das mit einem Klimageld? Macht man das mit einer Art CO2-Rückzahlung? Weil auch das muss man bedenken. Sozialverträglich muss es sein. Und mein Ansatz wäre auch eher einfach mal machen und einfach mal anfangen, Schritt für Schritt. Und dieses pauschale Totschlagsargument geht nicht, weil ist zu teuer, zu bürokratisch, zu, finde ich demotivierend und ehrlich gesagt langweilt es mich mittlerweile auch, immer wieder zu hören, was nicht geht. Ich würde es dann eher halten mit, wenn ich mich recht entsinne, war es Präsident Obama, dass er gesagt hat, yes, we can. Yes, we can muss die Devise sein. Wir können Klimaschutz, wir können Transformation und sicher nicht von heute auf morgen, aber einfach mal anfangen. Das wäre mir wichtig.
Also das finde ich eine ganz, ganz tolle Aussage ihrerseits, da auch dieses Bild und auch die Motivation und das Engagement, was sie damit reinlegen und sagen, einfach mal machen und yes, we can, das ist für uns alle, aber viel, viel wichtiger auch noch für die folgenden Generationen von ganz hoher Bedeutung, das so zu tun, anzupacken und nicht wieder irgendwo was zu verändern, was eingestielt wurde. Da braucht es, glaube ich, auch Nachhaltigkeit, um Nachhaltigkeit nach vorne bringen zu können. Wir können nicht ständig anfangen, irgendwas über den Haufen zu werfen, weil das von einer vorherigen Regierung war oder von einem anderen politischen Lager. wenn was gut ist, wenn es hilft und wenn es die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz, die Klima- und Energiewende nach vorne bringt, dann sollten wir, glaube ich, alle in die Hände spucken, wie es schon in den 80ern hieß, und letztendlich dann ordentlich das Ganze nach vorne bringen. Ja, schönen Dank für den Aufruf auch und den, ja, ich sag mal, Weckruf praktisch in die Landschaft.
Sehr gerne.
Frau Krater, nach all den juristischen und regulatorischen Details zur Fernwärme, die wir jetzt besprochen haben, würde ich zum Schluss ganz gerne noch mal einen Perspektivwechsel vornehmen. Und zwar haben Sie ja auch betont, wie wichtig ein konstruktiver Blick nach vorne ist. Und ich glaube, diesen Ansatz, das hatten wir ja gerade schon, sollten wir alle letztendlich mitnehmen. Aber den leben Sie persönlich ja nicht nur im Energierecht oder in der Kartellbehörde, sondern auch als Vorsitzende des Vereins Women Energy Network. Dort setzen Sie sich ja für mehr Sichtbarkeit, Vernetzung von Frauen in der Energiebranche ein. Wie kam es denn 2016 zur Gründung dieses Netzwerks und was war so Ihre persönliche Motivation, da anzufangen?
Ja, an einem lauen Sommerabend in diesem Jahr 2016 saß ich mit einer Kollegin auf einer Hollywood-Schaukel an einem See und wir betrachteten den Sonnenuntergang und seufzten darüber, dass wir immer wieder feststellen, dass es in der Energiewirtschaft wir eigentlich nur Männer sehen und dass wir das total schade finden, weil wir natürlich auch ganz, ganz viele Expertinnen schon damals kannten und immer, es werden immer mehr, die wir kennenlernen. Und daraufhin haben wir uns dann entschieden, mit anderen Frauen eben halt dieses Netzwerk zu gründen, einfach auch um zu zeigen, auch Frauen können netzwerken. Und einen Raum zu bieten, in dem man sozusagen auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ungeschützt reden kann. Also ich war letztens auch nochmal auf einer Netzwerkveranstaltung, da war eine Personalchefin eines großen deutschen Versorgers, die dann sagte, ja, wenn sie dann in Frauennetzwerken unterwegs ist, dann wäre das so, als würde man jetzt in seiner Muttersprache sprechen und nicht in einer Fremdsprache. Und das Bild fand ich also auch sehr, sehr schön, hat mich sehr beeindruckt. Und es ist natürlich auch so, dass man einfach auch mal ungeschützt fragen kann, ich habe das und das Problem, könnt ihr mir helfen, wenn ich das jetzt adressiere? Dann heißt es wieder, ja, die schon wieder. Und das war eigentlich so die Motivation. Und ich mache jetzt nochmal einen kleinen Einschub, weil mich das immer wieder furchtbar ärgert ist, auch zuletzt in dem Interview, das ich gegeben habe in der Taz, dass das als Frauenförderung bezeichnet wurde. Also wir brauchen keine Förderung. Wir sind nicht defizitär. Wir sind über 50% der Bevölkerung. Wir Frauen in der Energiewirtschaft haben eine hohe Expertise, das merke ich immer wieder, und wir brauchen keine Förderung, sondern wir brauchen die gleiche Teilhabe an den Fründen, an den Stellen, an den Möglichkeiten. Und also das Wort bitte nicht, sondern wir sind ein Netzwerk von Expertinnen. Wir wollen, dass wir sichtbar werden, eben halt dann auch in der Masse mit unseren Veranstaltungen. Das ist so die Idee dahinter.
Super. Ja, also ganz herzlichen Dank für die Richtigstellung auf der einen Seite, aber auch für die Darstellung. Ich teile die Einschätzung da absolut. Leider sieht man es ja in den Führungsetagen, insbesondere quer durch die Branche viel zu wenig. Ja, also da muss man selber ja nur mal eine Quote ausrechnen, wenn man in einer Abteilungsleitungsrunde sitzt oder man muss da auch mal auf die Führungsposition Vorstand, Geschäftsführung gucken. Wobei da, glaube ich, hat es in den letzten Jahren durchaus schon entsprechende Entwicklungen gegeben. Auch wir hier beim Transformationstheater wissen das, dass wir gute Expertinnen in der Branche, aber auch darüber hinaus haben. Darum ist uns auch ganz wichtig, immer abwechselnd einen Herrn und eine Dame letztendlich einzuladen, weil genau, sonst wäre das da an der Stelle auch völlig unterrepräsentiert. Das wäre völlig falsch aus meiner Sicht und ich teile Ihre Einschätzung da. Und das war vielleicht auch nochmal begrifflich wichtig, das so Ihrerseits nochmal darzustellen hinsichtlich Förderung. Das klingt dann in der Tat vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber Sie haben ja gerade schon auch so ein bisschen dargestellt, dass das Netzwerk auch aus Expertinnen besteht. Das heißt, Sie bieten da Ihren Mitgliedern bzw. den teilnehmenden Frauen aus der Energiewirtschaft insbesondere ja auch so ein Mentoring, ne? Oder sicherlich auch Veranstaltungen für Austausch, kollegiale Fragemöglichkeiten. Was sind da noch so ein paar praktische Beispiele in dem Netzwerk? Wo partizipieren letztendlich die Teilnehmerinnen von?
Also sie partizipieren natürlich davon, dass sie sich persönlich kennenlernen und vielleicht auch ein Gesicht zu einem Namen bekommen von der Kollegin im Stadtwerk nebenan ist dann einfach auch, das kenne ich ja auch aus meinem eigenen Bereich, es einfacher ist, auch mal zum Hörer zu greifen und zu sagen, wir hätten jetzt hier gerne mal ein Problem, können wir das vielleicht zusammen lösen? Also die Ansprache ist natürlich eine ganz andere. Das Zweite ist, dass wir uns mit allen neuen Themen in der Energiewelt beschäftigen. Also wir hatten eine Reihe, unter anderem damals auch mit Katharina Reiche als Chefin der Westenergie, zu Wasserstoff. Mhm. Das war hochinteressant. Da hatten wir 3 Vorträge zu. Die waren auch sehr gut besucht und zwar auch von Kolleginnen und Kollegen aus der Mineralölwirtschaft interessanterweise, die sich dann da eingeklinkt hatten, weil das für die auch interessant war. Das erweiterte dann nochmal den Kreis. Wir haben zuletzt was gehört zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Muss man auch unfallfrei aussprechen können.
Ja.
Das ist auch nicht schlecht. Also wir machen eben halt inhaltliche Themen. Wir machen aber auch sowas wie mal ein Get-Together. Wir hatten letztens eines in Düsseldorf. War so gut besucht, dass wir tatsächlich auch noch Absagen erteilen mussten, weil sonst dieses Dach vielleicht etwas... Es wurde dann etwas zu viel und es ist super angekommen. Also haben wir immer wieder als Feedback bekommen. Das war einfach mal Get-Together, einfach mal eine Runde zusammen quatschen und auch da sich kennenlernen. Also das hat einen Wert an sich. Und dann, was wir demnächst wohl machen werden mit den Mitgliedern zusammen, ist so eine Art Coaching im Rahmen von New Work. Was heißt das eigentlich, Führungskraft zu sein in der heutigen Welt, in der Auseinandersetzung oder in der Zusammenarbeit mit der Generation Z, mit Fachkräftemangel etc. Das werden wir mit unseren Mitgliedern anbieten. Also es sind ganz verschiedene Ebenen, die wir damit einbinden. Und ich glaube, das macht auch den Reiz aus. Das ist halt so unterschiedlich ist.
Super. Also jetzt haben Sie ja auch schon viele positive Beispiele gebracht an der Stelle. Ich frage trotzdem nochmal, haben Sie zum Abschluss vielleicht ein besonderes Erfolgserlebnis aus Ihrer Vereinsarbeit, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, also wo Sie vielleicht gezeigt haben mit dem Verein, welchen Unterschied das Netzwerk machen kann und welchen Unterschied auch engagierte Frauen in der Energiebranche bewirken können?
Personalentscheidungen sind ja immer diskret zu betrachten und zu behandeln. Ich kann aber so viel sagen, dass über das Netzwerk schon durchaus die ein oder andere Ansprache stattgefunden hat, um bestimmte Positionen zu besetzen. Und das ist nicht in allen Positionen der Fall, die energiewirtschaftlich besetzt werden mit einer Frau. Das auch nicht, aber das ist das, was dieses Netzwerk eben auch ausmacht. Also es ist jetzt nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist das Karrieresprungbrett per se. Also wer sich das verspricht, nach dem Motto, wenn ich da reingehe, dann schieße ich gleich bis zur Vorstandsvorsitzenden durch. Also das ist auch nicht der Fall, aber es ermöglicht schon gewisse Ansprachen oder es ist ein kleiner Türöffner. Durch die Tür muss man dann selber gehen.
Ja, genau. Man muss wollen und machen, wie wir eben schon letztendlich bei dem anderen Thema besprochen hatten. Das Netzwerk steht aber generell allen offen. Oder gibt's da doch letztendlich, ich sag mal, so ein bisschen hierarchische Unterschiede? Oder kann jede Dame, jede Frau aus der Energiewirtschaft Mitglied werden bei Ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt da keine Hierarchien und das wäre also mir auf jeden Fall total fremd und soweit ich meine Vorstandskolleginnen kenne, denen auch. Was ich immer ganz toll finde, ist, wenn wir junge Kolleginnen erreichen, weil viele Netzwerke, Vereine etc. kranken ja auch daran, dass sie so langsam alt werden, keinen Nachwuchs finden und bei uns ist das echt gar kein Problem. Also wir haben viele junge Frauen und darauf bin ich eigentlich besonders stolz und dass wir dann doch so viele junge Frauen erreichen können. Und nein, es gibt keine Hierarchien. Also das ist uns fremd, echt.
Super. Also ein Aufruf an die Hörerinnen aus der Energiewirtschaft. Schauen Sie sich das Netzwerk mal an. Die Internetseite, die Homepage packen wir gerne in die Shownotes zum Podcast und nehmen Sie gerne mal Kontakt auf, gehen Sie mal hin. Ich habe selbst auch schon schöne Fotos bei LinkedIn gesehen von Treffen. Also das ist auch für, sagen wir mal, alle Ebenen, den Kopf, aber auch den Bauch und das Herz, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm. Frau Carter, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre offenen Einblicke, sowohl in die juristischen und politischen Feinheiten der Fernwärmenovelle, aber insbesondere auch für Ihr persönliches Engagement und den Einblick in den Verein Women Energy Network. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache hier. Es war spannend zu sehen, wie sehr Regulierung, Transformation und kultureller Wandel zusammenhängen. Und wir nehmen insbesondere mit, da zitiere ich gleich nochmal den ehemaligen amerikanischen Präsidenten, dass Wandel insbesondere nur dann gelingen kann, wenn man nicht nur über Hürden spricht und drüber schaut, sondern die Chancen dann auch tatsächlich mutig ergreift, Schritt für Schritt und dabei auch Yes, we can vielleicht sagt. Also ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Carter.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Berghaus.
Vielen Dank.
Damit endet die heutige Vorstellung des Transformationstheaters, dem Business-Podcast, der Buzzwords von der Bühne holt und echtes Change-Handwerk zeigt.